Herr Professor Diehl, schön, dass Sie heute bei uns sozusagen im Gottesdienst zugeschaltet sein können, wo es um das Thema Hoffnung gehen soll. Und Sie sind mit einem kleinen Interview mit dabei. Das ist sehr schön. Und Sie werden uns als Mediziner da sicherlich auch noch mal eine besondere Perspektive drauf bringen auf dieses Thema. Und ich stelle Sie zunächst kurz vor. Sie stammen aus einer Medizinerdynastie, habe ich erfahren. Ihr Vater, ihr Bruder, ich glaube, ihr Onkel und 20 Cousins und Cousinen sind selber Ärzte oder Schwestern. Sie wurden folgerichtig selber Arzt und später Professor für Innere Medizin an der Universität Köln, die sie als Direktor der medizinischen Klinik bis zu ihrer Emeritierung auch geleitet haben. Sie haben in der Grundlagenforschung auf dem Gebiet des Lymphdrüsenkrebs sozusagen Pionierarbeit geleistet. Die Amerikaner, habe ich gehört, nennen sie deshalb den Mr. Hodgkin's Disease. Und noch in den 70er Jahren, um das mal ein bisschen einzuordnen, starben die meisten Menschen an so einer Krankheit. Und durch ihr Wirken überleben inzwischen über 90%. Und wenn ich so in unser Publikum reinschaue, bin ich relativ sicher, dass der eine oder andere jüngere Kollege von Ihnen auch drin sitzt, der mit Ihrem Lehrbuch sich noch auf die Prüfung vorbereitet hat. Sie haben zahlreiche hochrangige Wissenschafts- und Medizinpreise erhalten, dazu die Ehrendoktorwürde aus Moskau und Budapest von den Universitäten und 2008 wurde Ihnen das Bundesverdienstkreuz verliehen. Herr
Habe ich
Professor,
ein, jetzt ist
ja?
nicht ganz richtig,
Oh.
Mitglied der Akademie in Budapest und in Moskau, aber meine Ehrendoktorwürden habe ich von Athen, Heidelberg und Prag, aber nicht von Moskau und Budapest.
Ah ja, okay, dann habe ich da etwas falsch gelesen. Gut, vielen Dank für die Korrektur. Ich habe in einem Interview gelesen, ich hoffe, das stimmt jetzt, wie Sie die Faktoren beschreiben, die für eine Gesundung eines Menschen von Bedeutung sind. Und dabei sagen Sie als Onkologe, die Seele habe bei sowohl bei der Krebsentstehung als auch für die Heilung eine sehr große Bedeutung. Und das finde ich natürlich als Pfarrer, als Theologe interessant. Ja, warum ist das so? Das deutet ja darauf hin, dass wir nicht einfach so ein defektes Auto sind, was repariert werden muss. Wie können wir uns die Seele vorstellen?
Die Seele ist das Kraftzentrum unserer Gefühle. Ohne Seele, das heißt seelenlos, sind wir ein müdes Wesen, ein Körper ohne irgendwelche Antriebsmöglichkeiten. Sie können sich das so vorstellen wie eine Fußballmannschaft, wo die Moderatoren immer wieder sagen, guckt euch mal die Körperhaltung der Spieler an. Wenn die dann 3:0 hinten liegen, dann ist die Körperhaltung weg, dann ist der Siegeswillen weg, dann ist die Seele unten ganz tief im Keller. Das heißt, eine gesunde, fröhliche, positive Seele, die eine Zukunftshoffnung hat, ist ein wesentlicher Faktor auch für einen gesunden Körper. Nicht umsonst sagen die Lateiner mens sana in corpore sano. Das heißt, ein bisschen Sport zu machen, und das tue ich noch mit meinen 87 Jahren, gehe ab und zu noch mal in die Muckibude, weil ich merke, dass hinterher meine Seele jubiliert. Das ist auch der Ausgangspunkt gewesen für unser Haus Lebenswert in Köln, als mal eine Brustkrebspatientin sagte, Herr Professor, Sie haben so viel für meinen Körper, für meinen Tumor getan, der ist jetzt weg. Aber was tun Sie für meine Seele? Meine Seele brennt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen auch etwas für die Psyche tun. Wir haben die Psychoonkologie begründet und haben das Haus Lebenswert mit Sportmedizin, mit Maltherapie, mit Bewegungstherapie, mit einem Chor, mit gemeinschaftlichen Veranstaltungen und mit Psychoonkologen. Wir haben jetzt in Köln 5 verschiedene Psychoonkologen, die uns helfen, den Medizinern auch sich um die Seele des Patienten zu kümmern.
Ja.
Denn Kränkung macht krank. Ich habe meine Patienten immer gefragt, was war im letzten halben Jahr? Gab es eine Traumatisierung? Gab es irgendein Ereignis? Ein Verlust? Ein Schmerz? Ist jemand gestorben? Ist jemand verunglückt? Und meistens war im halben Jahr bis einem Jahr davor etwas, das heißt, seelische Kränkung macht krank.
Ja.
Macht auch somatisch krank. Und der Körper und die Seele sind ein voneinander abhängiges System. Es ist nicht ein Auto, das leer fährt, sondern wir haben einen Lenker, das ist unsere Seele, die nicht vom Verstand, die vom Verstand unabhängig ist und die vom Geist, und deswegen auch vielleicht Sie als Theologe würden sagen, der Geist Gottes ist auch ein wesentliches Element, das uns in unserem seelischen und körperlichen Befinden beeinflusst.
Ja, das erinnert mich ein wenig an etwas, was ich von einem Kollegen von Ihnen gelesen habe, Viktor Frankl. Das war ein Wiener Arzt und Psychiater. Der hat ja selber in der KZ-Erfahrung, also er war selber im KZ inhaftiert, die Erfahrung gemacht, dass überproportional viele Menschen direkt nach Weihnachten gestorben sind. Das war, glaube ich, seine Ursprungsbeobachtung. Und das hat ihn auf die Frage gebracht, inwiefern die Hoffnung und sozusagen die Sinnorientierung, die uns Menschen ja auch treibt, auch als Heilungsressource fungieren könnte. Und als eine Ressource, die uns beispielsweise hilft, über die Widrigkeiten des Lebens, mit denen wir ja alle immer wieder auch konfrontiert sind, wie man darüber Kraft gewinnt. Und ich frage mich, was heißt das für die Medizin? Wie können Sie das als Arzt in Ihrem medizinischen Handeln integrieren und nutzbar machen?
Sehr stark. Nur kurz auf diese Beobachtung von Frankl zurückzukommen. Ich habe meinen jungen Ärzten und Ärztinnen immer gesagt, ihr müsst aufpassen, Januar, Februar kommen die meisten Krebspatienten in unsere Klinik. Und das lag nicht daran, dass Weihnachten nochmal so ein Hoch, aber es war, bis dahin haben sie sich hingeschleppt, haben das große Weihnachtsfest noch erlebt und dann waren die Tanks leer. Und dann kamen sie in die Klinik.
Ja.
Sinn oder Zielorientierung ist für die Krebstherapie, für den Arzt, der mit Krebspatienten zu tun hat, ein unheimlich wichtiges Momentum. Eine Patientin, die nicht mitmacht, die sagt, Herr Professor, das hat ja sowieso alles keinen Sinn. Weil da habe ich immer gesagt, dann brauchen wir mit der Chemotherapie gar nicht erst anzufangen. Wenn Sie nicht bereit sind, wenn Sie nicht darin ein Ziel sehen, wenn Sie nicht wissen, es ist eine Hoffnung da und eine Zuversicht auf ein Ziel hin, das wir gemeinsam in unserem Pakt zwischen Arzt und Patienten etwas erreichen wollen, dann kann ich nichts tun. Wenn jemand sich fallen ließ, depressiv war, dachte, Herr Professor, ich glaube nicht, dass Sie mir helfen können. Dann habe ich gesagt, ja, dann sollten wir auch gar nicht erst anfangen. Wesentlich ist das positive Miterleben und Mithandeln des Patienten. Wenn eine junge Patientin mit zwei kleinen Kindern auf ein Ziel hinlebt und sagt, Herr Professor, ich muss das schaffen, um meiner Kinder willen, ging es gut, die Patientin hatte weniger Nebenwirkungen und komischerweise hat die Therapie oft auch besser angesprochen.
Ja.
Zielführung, Zielsetzung ist unendlich wichtig. Sinnlosigkeit in der Therapie eines Krebses ist von vornherein schon ein hoffnungsloses Unterfangen.
Ja, okay. Das bringt mich auf die umgekehrte Konstellation. Also es wäre ja auch denkbar, dass jemand mit einer unbegründeten Hoffnung, beispielsweise mit einer, wie soll ich sagen, halbseidenen Therapievorstellung zu Ihnen kommt und sagt, darin liegt meine Gesundung. Ich erinnere mich, vor Jahren haben Sie mir mal eine Geschichte erzählt von der Frau von Wedemeyer, der damaligen Verlobten von Dietrich Bonhoeffer. Die haben sie, glaube ich, auf dem Sterbebett noch einmal getroffen. Und die hatte ja, glaube ich, so eine ganz spezielle Heilungshoffnung, die sie aber von Anfang an für unbegründet hielten. Wie geht man damit um?
Ja, Maria von Wedemeyer, die ich tatsächlich auf ihrem Sterbebett in Boston begleitet habe, war in eine Studie gegangen eines Professors der Bostoner Universitätsklinik, eine der größten Krebszentren der Welt, die er aber nicht in einer Ethikkommission angemeldet hatte. Er wollte mit einer magnesiumfreien Kost den Krebs, das war ein Ovarialkrebs, wollte er heilen. Habe ich gesagt, Maria, in 4 Wochen bist du tot, wenn du das machst. Wir haben eine neue Chemotherapie, die hervorragend wirkt. Du hast eine 50-prozentige Chance sogar, damit geheilt zu werden. Und sie sagte, nein, ich bin eine teutonische Frau. Ich habe mein Versprochen gegeben. Ich bleibe dabei. In 4 Wochen war sie tot.
Oh Mann.
Ich wusste, dass jeder meiner Patienten, Patientinnen nebenbei irgendetwas Alternatives machte. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, Herr Müller, Frau Schmidt, bitte lassen Sie uns offen reden. Sagen Sie mir, was Sie noch nebenbei machen. Das war Probamugos, was Neitumarin oder alles das, was es gibt. Ich habe gesagt, alles das, was unseren kurativen Anspruch der Schulmedizin nicht stört, nicht gegenläufig ist, Ihnen nicht schadet, können Sie gerne machen. Aber bitte lassen Sie uns gemeinsam entscheiden, was Sie nehmen. Denn es auch, kann auch kontraproduktiv sein.
Ja.
Es kostet viel Geld. Es ist nie nachgewiesen, dass irgendeine Wirksamkeit dabei ist. Lassen Sie uns erst den Weg der Schulmedizin gehen. Wenn es nicht klappt, können wir immer noch sprechen. Ich bin durchaus ein Freund der integrativen, komplementären Medizin. Mhm. Das heißt, was wir im Haus lebenswert machen. Mhm. Und dadurch haben unsere Patienten einen wesentlich höheren Wert, die Frage zu beantworten, die sie mir immer gestellt haben. Herr Professor, wunderbar, Ihre Chemotherapie ist zwar sehr angreifend, aber sie hilft. Was kann ich selbst für meine Gesundung tun? Mhm. Das Wort der Salutogenese, der Patient gegenübersetzt, der Pathogenese, nach der der Arzt fragt, was hat den Patienten krank gemacht? Der Patient fragt sich, was macht mich gesund? Kann ich selbst dafür etwas beitragen? Mhm. Und da kommt die Patientenkompetenz, die Kraft des Patienten, die eigene Ich-Wertigkeit. Ich habe so viele Kräfte und die muss der Arzt, der empathische Arzt, muss herausfinden, wo sind die Kräfte des Patienten, die ich aktivieren, die ich helfen kann, einzusetzen, damit der Patient selbst in eine Heilungsphase gehen kann.
Ja, das heißt, es geht um die Aktivierung der Kräfte, die der Patient auch selber aus seiner eigenen Ich-Stärke, nenne ich es jetzt mal, aktivieren kann. Würden Sie darüber hinaus auch Situationen aufrufen können, wo Patienten im Grunde genommen Sie als Arzt, als sozusagen stellvertretenden Hoffnungsträger gebraucht haben, um daran selber zu wachsen? Ist das auch ein Szenario, mit dem man es zu tun hat als Mediziner?
Wenn der Arzt ein schlampiger Arzt ist, der müde ist, der schlecht gelaunt ist, der unorganisiert ist, der keinen klaren Plan hat, wird er dem Patienten kein Vertrauen geben, ihm auch keine Hoffnung geben. Denn es ist ein wichtiges Momentum, dass der Arzt, der empathische Arzt, einen Placebo-Effekt hat. Ein Patient wird immer mehr Vertrauen zu einem Arzt haben, der kompetent ist, der Mitgefühl hat, der es schafft, in dem Patienten Vertrauen zu erwecken und mit ihm zusammen gemeinsam einen Weg zu gehen. Und wenn dann der Patient einmal durchhängt, hoffnungslos ist, muss der Arzt versuchen, ihm zu helfen, wieder auf den Weg zu kommen. Er darf ihm keine falschen Versprechungen machen, ihm auf die Schulter klopfen und sagen, Frau Schmidt, das wird noch, das hat keinen Sinn, sondern er muss wahr sein, er muss hilfreich sein und er muss dem Patienten zugewandt sein. Und er muss, wie es Paracelsus im 16. Jahrhundert gesagt hat, der externe Arzt muss den internen Arzt im Patienten treffen und muss mit ihm in eine gemeinschaftliche Ebene kommen, wo sie beide gemeinsam ein Ziel verfolgen und einen Weg gehen, den der Patient auch mitgehen kann.
Welche Bedeutung hat der christliche Glaube für den Heilungsprozess? Gibt es da auch Auswirkungen, die Sie beobachten können?
Der christliche Glaube allein ist kein Konzept für die Therapie des Krebses, aber es ist eine unendlich wichtige Hilfe in der Verarbeitung der Nebenwirkungen der Diagnose Krebs oder der schweren Therapie, die der Patient in der Chemo- oder Radiotherapie durchlaufen muss. Ich habe immer wieder erlebt, dass Patienten, die in ihrem Glauben ganz fest verankert sind, eine wesentlich höhere Hilfe haben durch schwierige Phasen der tiefen Depression, der Blutwerte oder der Infektion, die auftreten, dass sie eine Kraft bekommen, die andere Patienten nicht hatten, die glaubenslos waren, die in ihrem ganzen Leben keinen Sinn gesehen haben. Und wenn Glaube eine Sinnstiftung für einen Christen ist, getrieben durch den Heiligen Geist, der uns ja gegeben ist, als ein Hilfsmittel, als einen wesentlichen Berater, dann ist das eine ganz große Hilfe. Und wenn dann eine Gemeinde dahinter steht, die im Gebet einen Patienten mitträgt, ist das eine unendliche, tragende Hilfe, dann kann der Patient sogar schweben.
Oh, vielen Dank für diese ermutigenden Worte. Das ist ein schönes Schlusswort für unser Interview. Herzlichen Dank, Herr Professor Diehl.